It's a profound neurosis that nobody examines for what it is. It feels crazy. It is crazy. And it has just as much of a deleterious effect. If you can only be tall because somebody's on their knees, then you have a serious problem. And my feeling is white people have a very, very serious problem. And they should start thinking about what they can do about it.
Die Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison hat das gesagt in einem Interview. Und hier James Baldwin, der Schriftsteller, der wahrscheinlich am schärfsten von allen hingeschaut und formuliert hat.
I don't know what most white people in this country feel, but I can only include what they feel from the state of their institutions. I don't know if white Christians hate Negroes or not, but I know that we have a Christian church which is white and a Christian church which is black. I don't know if the real estate lobby is anything against black people, but I know the real estate lobbies keep me in the ghetto. Now, this is the evidence. You want me to make an act of faith, risking myself, my wife, my woman, my sister, my children, on some idealism which you assure me exists in America, which I have never seen.
Hallo und einen ziemlich schönen Tag heute aus New York vom Podcast 212, dem Amerika-Podcast aus New York mit Sebastian Moll und Jürgen Kalver. Wenn man jemanden einen schönen Tag wünscht, dann natürlich nicht in einem zynischen Sinne, denn in Wirklichkeit gibt es im Moment nicht so richtig schöne Tage, wenn man mal das Wetter, das ab und zu ganz okay ist, ausklammert. Weil es ist eine Menge los, das seit Wochen, und es brennt überall. Es brennt uns unter den Nägeln. Es brennt, wenn wir es mal ein bisschen pathetisch sagen, in den Seelen von vielen, die sich betroffen fühlen und betroffen sind. Und es brennen natürlich auch Autos und Gebäude. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Und der Grund ist mal wieder, dass in den USA ein Thema, das seit Hunderten von Jahren relevant ist, wieder hochgekommen ist aus aktuellem Anlass. Weil eine Truppe von 4 Polizisten ganz leger einen schwarzen, wehrlosen schwarzen Amerikaner einfach umgebracht haben. Und das ist auch noch auf Video dokumentiert worden. Hier ein kurzer Ausschnitt aus der letzten Phase des Lebens von Herrn Floyd.
I can't breathe. Please, the knee in my dick. I can't breathe, see it. Get
in the car.
Mama.
Get up, we get in the car right.
Gerechtigkeit für George Floyd ist zu einem Slogan geworden. Aber es ist natürlich auch ein Stück Realität. Und ich glaube, als Einstieg macht es sich ganz gut, sich mit einem sehr erfolgreichen, sehr profilierten amerikanischen Kollegen zu beschäftigen, der das Gefühl, Vater zu sein, eines Sohnes, der so langsam zu verstehen lernt, in was für eine Welt er hineingeboren wurde. Es wäre vielleicht ganz gut, damit anzufangen. Hier ist ein kurzer Ausschnitt aus seinem Hörbuch auf Englisch. Hier ist Ta-Nehisi Coates.
Your route will be different. It must be. You knew things at 11 that I did not know when I was 25. But already, you have expectations. I see that in you. Your hopes, your dreams, if you will, leave me with an array of warring emotions. I am so very proud of you. Your openness, your ambition, your aggression, your intelligence. What I am saying is that it does not all belong to you, that the beauty in you is not strictly yours and is largely the result of enjoying an abnormal amount of security in your black body. Perhaps that is why when you discovered that the killer of Michael Brown would go unpunished, you told me you had to go. Perhaps that is why you are crying, because in that moment you understood that even your relatively privileged security can never match a sustained assault launched in the name of the dream.
Und hier ein kurzer Ausschnitt aus seinem Buch auf Deutsch. Ich schreibe dir in deinem 15. Lebensjahr. Ich schreibe dir jetzt, denn dies ist das Jahr, in dem du gesehen hast, wie Eric Garner erwürgt wurde, weil er Zigaretten verkaufte. In dem du erlebt hast, dass Renisha McBride erschossen wurde, weil sie Hilfe holen wollte, und dass John Crawford erschossen wurde, weil er durch ein Kaufhaus schlenderte. Du hast gesehen, wie Männer in Uniform im Vorbeifahren Tamir Rice ermordeten, einen 12-jährigen Jungen, den sie ihrem Eid gemäß hätten beschützen sollen. Und du hast Männer in ebensolchen Uniformen gesehen, wie sie am Straßenrand auf Marlene Pinnock einprügelten, meine Großmutter. Und spätestens jetzt weißt du, dass die Polizeireviere deines Landes mit der Befugnis ausgestattet sind, deinen Körper zu zerstören. Es spielt keine Rolle, ob die Zerstörung die Folge einer bedauerlichen Überreaktion ist. Es spielt keine Rolle, ob sie einem Missverständnis entsprungen ist. Es spielt keine Rolle, ob die Zerstörung von einer albernen Vorschrift herrührt. Wenn du ohne Genehmigung Zigaretten verkaufst, kann dein Körper zerstört werden. Wenn du dich gegen die Menschen auflehnst, die deinen Körper einfangen wollen, kann er zerstört werden. Wenn du ein dunkles Treppenhaus betrittst, kann dein Körper zerstört werden. Die Zerstörer werden selten zur Rechenschaft gezogen. Meist erhalten sie eine Rente. Und Zerstörung ist auch nur die Steigerung einer Herrschaft, die Filzen festnehmen, schlagen und demütigen vorsieht. All das ist normal für Schwarze. Ein alter Hut. Verantwortlich gemacht wird dafür niemand. Sebastian, du hast dieses Textmodul, du hast dieses Stück Text ausgesucht, weil du mehr damit verbindest.
Ta-Nehisi Coates ist ja in den letzten Jahren vielleicht die profilierteste schwarze Stimme in Amerika, die also Amerika aufgerüttelt hat, schon eine ganze Zeit lang vor George Floyd, also auf die Szene getreten ist, ist Ta-Nehisi Coates als Journalist für den Atlantic Monthly und hat Furore gemacht mit einem sehr, sehr langen Feature, das The Case for Reparations hieß, in dem er dafür argumentiert hat, dass die amerikanische Regierung oder der afroamerikanischen Bevölkerung Reparationen schuldig ist. Und er hat das sozusagen damit aufgedröselt, dass er die ganze Geschichte des institutionellen Rassismus seit der Sklaverei bis ins Detail dokumentiert hat. Er hat also unter anderem an einem Beispiel von schwarzen Nachbarschaften in Chicago die Ghettobildung in USA aufgezeigt seit den 20er Jahren, also dieses Phänomen des Redlining, wo also in segregierten Nachbarschaften Afroamerikaner keinen Zugang zu geförderten Hypotheken hatten und deswegen auf sozusagen räuberische Finanzpraktiken angewiesen waren und wie also auf diese Art und Weise eben schwarze Nachbarschaften entstanden sind, wo von vornherein die wirtschaftliche Last so stark war, dass es eigentlich kein Entringen ging. Also das war diese ganze Genese der Umstände, unter denen das schwarze Amerika heute lebt. Also sprich, die segregierten Nachbarschaften mit dieser unglaublichen wirtschaftlichen Last, mit der Perspektivlosigkeit und der Ausweglosigkeit, die dann wiederum Kriminalität fördert, der dann wiederum der amerikanische Staat mit aller Brutalität des Strafrechtswesens entgegentritt. Also was dann die Masseninhaftierung anbetrifft, dieses straflose Töten und die straflose Brutalisierung schwarzer Jugendlicher, die wir eben jetzt bei George Floyd auch wieder erlebt haben. Also das war jetzt so ein sehr langer Bogen und eine sehr lange Schleife, aber dieser Artikel, der hat eben zu diesem Buch geführt, wo er quasi diesem Artikel, diesen offenen Brief an seinen jugendlichen Sohn, der in diese Welt hinein wächst, von angestellt hat. Und ich glaube, dieses Buch, das fiel in diese Zeit mit der entstehenden Black Lives Matter Bewegung, die ja eben als Reaktion auf die Polizeigewalt, auf die Fälle in Ferguson mit Michael Brown, auf Trayvon Martin, auf Tamir Rice, auf alle diese Beispiele entstanden ist. Und so ist also in den USA eigentlich erst in den letzten 6 Jahren so wirklich ein breites Bewusstsein dafür entstanden, wie tief der Rassismus in Amerika eigentlich noch sitzt. Und das ist das, was sich jetzt in diesen Massenprotesten manifestiert. Ich glaube, vorher hat sich die weiße Mittelschicht zu einem großen Teil so in Sicherheit gewiegt, haben gesagt, okay, wir hatten die 60er Jahre, wir hatten die Bürgerrechtsbewegung, wir haben das Wahlrecht angeglichen, wir haben die Bürgerrechte im Süden angeglichen, wir haben jetzt sogar einen schwarzen Präsidenten gewählt. Es ist doch alles hier in bester Ordnung. Ja, und jetzt eben durch so Figuren wie Coates und durch die Entwicklung mit Black Lives Matter ist eben jetzt dieses breite Bewusstsein dafür entstanden, dass in den USA eben nicht alles in Ordnung ist. Und das explodiert jetzt und zeigt sich jetzt in diesen Massenbewegungen.
Ja, kurz als Anmerkung, das Buch selber auf Englisch, Between the World and Me, Notes on the First 150 Years in America. Und der deutsche Titel Zwischen mir und der Welt, und das ist bei Hansa erschienen. mir ist auch noch klar geworden, Coates kommt nicht aus dem Irgendwo, er ist der Sohn eines Mitglieds der Black Panther Party und ist insofern quasi auch ein Stück weit, wie nennen wir das, also Pedigree, also der Sinn für Ungerechtigkeit, der Sinn für Mobilisierung, der ist in der Familie schon eine Weile verankert und wird von ihm halt jetzt mit seinen Mitteln des Journalisten, des Essayisten, aber auch des Romanschreibers weiter fortgetragen.
Between the World and Me, das war sein großer Durchbruch. Danach hat er noch ein Buch geschrieben, was für unser Thema auch sehr relevant ist, wo er eben ganz klar und ganz eindeutig die Trump-Regierung, das Trump-Regime, das Amerika, in dem wir jetzt leben, als rein rassistisch motiviert dargestellt hat und als reinen Backlash auf Barack Obama. Ne? Also dass das Pendel auf diese 8 Jahre Hoffnung jetzt eben so extrem zurückschlägt, ist einfach für Coates eine Reaktion auf die Tatsache, dass Amerika einfach einen schwarzen Präsidenten nicht tolerieren konnte und nicht tolerieren wollte. Und seitdem ist er eben vorwiegend als Romancier unterwegs. Ich hatte letzte Woche ein Interview mit ihm angefragt. Da wurde mir gesagt, dass er eben jetzt mit dem Romanschreiben beschäftigt ist. Aber er will, glaube ich, auch nicht. In diesen Situationen ist es bei schwarzen Intellektuellen so, die werden dann natürlich in diesen Situationen und bei diesen Gelegenheiten dann immer sozusagen so vorgeführt und sollen irgendwas dazu sagen. Und man kann natürlich auch verstehen, dass sie da keinen Bock drauf haben, bis zu einem gewissen Grad. Ja.
Ja, was vielleicht auch schon eine Überleitung erlaubt zu der Frage, wie wir das heute angepackt haben in unserer neuen Podcast-Folge, weil natürlich möchte man mit jemandem wie Coates sprechen und wenn man das nicht kann, überlegt man, was gibt es für Alternativen und dir, Sebastian, ist dabei eine interessante Alternative eingefallen, weil du Beziehungen hast zu einer Familie in Minneapolis. Und dort sich eben beim Blick auf die Landkarte herausstellte, dass wir jemanden oder dass du jemanden kennst, der nicht nur in der Nähe des Tatorts lebt und sozusagen die Verhältnisse gut kennt, sondern auch noch eine andere Besonderheit mitbringt. Und vielleicht kannst du das ja noch kurz beschreiben.
Es geht um Torben Kiese, das ist der Bruder meiner Lebensgefährtin. Torben ist in Minneapolis groß geworden und wohnt nur wenige Kilometer von der Stelle entfernt, an der George Floyd gestorben ist. Und Torben und seine Frau Angela, die haben sich entschlossen, vor vielen Jahren einen afroamerikanischen Jungen zu adoptieren und ich glaube, das wird uns Torben jetzt gleich selbst sagen, dass das also dieser Vorfall jetzt vor ihrer Haustür quasi auch in dem Jungen viel in Gang gebracht hat und dass er jetzt mit seinem Sohn Konversationen führen muss plötzlich, die vorher noch nicht auf der Tagesordnung standen. Und insofern ist er bis zu einem gewissen Grad fast in einer ähnlichen Situation jetzt, wie Coates mit seinem Sohn war. Ja.
Mit der zusätzlichen Schwierigkeit, dass man sicherlich einem Kind, das nur 9 Jahre alt ist, die Welt nicht so einfach erklären kann, wie mit jemandem, der als Teenager schon anfängt, wirklich ja, einigermaßen anspruchsvolle Gedanken zu entwickeln. Vielleicht noch der Hinweis, wir haben das Gespräch aufgenommen, bevor wir hier heute uns zusammengesetzt haben. Also es ist eine Aufzeichnung und die läuft jetzt einfach ab und danach hören wir uns wieder.
Torben and I already talked this week and I'll probably ask some of the questions again that I've asked you before. This incident with George Floyd, it happened pretty much in your community. So I suppose it would be great to just start by, you know, how much of a shock it was when that happened and how it made you feel, I guess, you know, about your community and about the city of Minneapolis.
Yeah, it was a terrific shock and it's a very ugly video that we've seen. You know, I could only watch a portion of it. You know, the imagery was deeply disturbing and upsetting for so many Minneapolitans, for people from Minneapolis, and especially for African Americans. I mean, it's just deeply, deeply upsetting and disturbing.
How have you experienced the days since. I think you visited the site with your son a couple of times. You try to stay off of the streets during the unrest.
Yeah, you know, so I have a 9-year-old son who's African-American, and so we went to the site the day after the killing and laid flowers on the street there at 38th in Chicago. And that site is a very somber place now, and it's there's a reverence, and there's no hint of violence or strife. It's like a memorial corner now, you know, and the police fortunately are staying away from that particular site now. Some of the protesters marched, of course, on the police station, but at that particular site at 38th in Chicago, which is basically 3 miles from my house, it's a very somber site. And I think just yesterday or the day before, the Floyd family went there to speak. And we've had a couple, you know, civil rights people from out of town come in. Al Sharpton and Jesse Jackson came in and spoke at that corner. But it's been, you know, Minneapolis, of course, I've always been very proud of this city. You know, it's a physically very beautiful city with, you know, leafy boulevards and lakes and rivers, but also there's an ugliness to the city, you know, and there's a racism that has been present here, along with, you know, the beautiful physical attributes of the city. And so this particular incident, it showed the deep problems that we still have in our community.
Can you put us geographically, can you just kind of give us an explanation on where we are on the map?
Minneapolis and St. Paul are the twin cities on opposite sides of the Mississippi River. Minneapolis is larger. We have a population in the city proper of about 400,000. And St. Paul is, while it is the capital of the state, it's a smaller city. I'm not sure of the population, but maybe two-thirds the size of Minneapolis. This particular killing took place at 38th and Chicago, which is on the south side of the city. Minneapolis has been somewhat of a segregated city. There's a large African-American community in North Minneapolis, as a legacy of the redlining and,
Explain redlining, please.
Redlining meaning historically African Americans did not have access to home mortgages and loans, and so they were sort of, in a sense, not concentrated in North Minneapolis, and that was, I think, part of a historical plan, 60 years ago.
So to keep segregation basically intact.
It's been historically somewhat of a segregated community. Now, maybe it's less so now. We have many African Americans and people of color in South Minneapolis now, too. Minnesota and Minneapolis is home of the largest Somali community outside of Somalia. Many Somali people have emigrated to Minneapolis over the years. And in fact, my representative in Congress is, for my district, is Ilhan Omar.
There's another foreign Asian community, right, in Minneapolis?
We have a large Hmong community. I think it's predominantly in St. Paul, though many are in Minneapolis too. So the Hmong people are from
Laos. Yes, and Gran Torino, the Clint Eastwood movie, is set in Minneapolis or St. Paul. It was filmed, I think, partially on site.
But politically, and this is, I think, why it was a surprise that this happened in Minneapolis, or a shock, right? Politically, Minneapolis is a very liberal, tolerant, open city and likes to think of itself that way, right?
Yes, for sure. We had the first Muslim American congressman in Keith Ellison. And now he's the state attorney general, who's just taken the case of, you know, the prosecution of this case. But yeah, we're a very progressive city and state. This last election in 2016 was very close. Trump was defeated by, I think, less than a percentage point, or, you know, it was a very close election, but we've always been a blue state. And in the Twin Cities here, we have a very large corporate community too. We have, you know, many Fortune 500 companies here in the Twin Cities, you know, 3M, Best Buy, Medtronic, Target, yes.
And this is my experience from visiting you guys a couple of times. You know, it seemed like this just lovely, perfect community with a great quality of life. Everybody gets along. Minnesota nice is a cliche. And suddenly this disaster happens and the community just explodes. So how are people feeling about it?
I don't know. Well, there's anger, there's rage, there's sadness, there's, you know, there's a range of emotion. And you know, we are a great community, but like I say, we've had, you know, problems in the past too. I mean, a year or two ago, we had Philando Castile killed by a police officer. He was pulled over and he told the officer, look, I have a registered firearm. And the officer was spooked and then shot him. His girlfriend live streamed it on Facebook. And, you know, we had a few years ago, we had Jamar Clark, who the police shot, you know, and they said he was trying to grab their gun. You know, whereas witnesses said, no, he wasn't trying to grab the gun, you know. So it is a great community, but there are problems underneath. Right now, the head of the Minneapolis Police Union is a guy named Bob Kroll. He's basically a Trumpian police officer, full-throatedly supporting Trump. There have been some connections between this very prominent police officer. I mean, he's not the police chief, but he's the chairman of the union. You know, he just sent out a letter yesterday commending the Minneapolis police officers for handling the riots. And, you know, he made no mention of the recent murder. And furthermore, he's trying to basically get these four officers to be able to keep their jobs. And he, in a very tone-deaf kind of letter, you know, he actually blames George Floyd, you know, in the sense that he brings up a criminal record. He says, and it reminds me of Trump. You know, he says, oh, the media isn't reporting that he's got a criminal record. As if that somehow is relevant or has anything to do with an officer putting a knee on this man's neck for 8 minutes and 46 seconds. The current police chief was very apologetic. Gave a sincere apology, you know, on behalf of the Minneapolis Police Department. And, you know, I was impressed with his sincerity. But in a sense, as the police chief, that's the official line, and I don't doubt his sincerity. But, you know, you contrast that with the head of the police union, and, you know, there's still issues that need to be worked out.
For a German audience, give us a take on what has happened with people who become police officers and then act out certain ideas about the role of police in a society like the United States and the power that they're supposed to have. Whenever they do stuff like this, they tend to be getting away.
The police have their own endemic culture. You know, they bring in people who are like the existing police officers. You know, I think they try to work toward, you know, diversity now, but in practicality, they bring in people who are like them. So if there's, you know, if it's predominantly, you know, white male, and there's a certain culture associated with that.
Let me have another shot at this because I wanted to basically lead you towards reflecting on something slightly different. So historically, the German police is clearly set up to protect the government, the state. The American police system or the understanding of the role of the police historically is different. It basically comes from the roots up, from the bottom up, And it reflects on certain needs that a community has, discovered. I wanted to kind of have you address the fact that historically the understanding of the role of police is not top-down, authoritarian, but bottom-up. Or you correct me.
Their credo is to protect and to serve. But who do they really protect and who do they really serve? I think historically it's been, white males with money. That's who they've, I think maybe that's changing, but in light of the events we've witnessed recently, they're certainly not serving African Americans in the way that they're serving, white or corporate interests or moneyed interests.
You have an African American son who is obviously at least getting to be the at-risk group. So how, first of all, how personal is this to you? And second, he's 9 years old. How much of does he understand and how is this affecting him?
Yeah, we adopted our son when he was a baby. And yeah, he's African American. He's 9 years old. And he's a little oblivious to this. He has his friends and, I think children, of course, are so innocent, that they don't have to grapple with these issues. But, of course, even now in these tumultuous times where we've had curfews and riots and demonstrations and protests, the children are seeing the effect. I talk to him and I'm honest with him. He's wondering what's happening. And I basically said, well, look, the police killed an African-American man by holding a knee on his neck for over 8 minutes. And I do worry about my son, and I talk to him and he's wondering, well, will people judge me for the color of my skin? And it's a little bit heartbreaking, but I have to say, yes, people will judge you by the color of your skin. And so, yeah, we do talk about it.
Has this incident sort of started that conversation in your family a little more than before too?
Yeah, I mean, I've talked to him about, what is racism and, and how we really should judge people by the content of their character rather than the color of their skin. So we have talked about it before, but yes, this incident has been a catalyst for more discussion.
Wow, that's tough.
I mean, 400 years after slavery, we're still talking about these issues. There is a lot of denial out there. Of course, Trump would deny that it's a problem of systemic racism. He sees that as a problem of looters. So it's been 400 years. I'm a first generation immigrant to the United States. My father came from Germany. And I really identify with, the newcomers who come here, whether from Somalia or Laos or wherever they might come from, Mexico. And historically, the United States has been a country of immigrants. And we have serious problems here, but I think you always have to retain the hope that we can improve and get better and develop as a society. But maybe sometimes, we take, two steps forward and one step back.
There's a connection between the fact that with Barack Obama, we had a black man in the White House for 8 years, so he was even voted in a second time. People actually judged him 4 years later and decided that he was worth another four-year term. You talked about, two steps forward, one step back. This was considered to be a very important development in the history of this country, almost impossible to dream up given, the history. Would you have an opinion on how the Obama years and what we're witnessing now is somehow related, backlash? And if so, what's your take?
Look, I thought Barack Obama was a fantastic president. I was proud to have somebody like that as a president. He's an African American who came from a broken family, and he rose to become the president of the United States and a Nobel Prize winner. He was a great speaker, and I thought a great leader. You know, and now, you know, we have, you know, a privileged, you know, person in the White House who, you know, I just feel it's an unearned kind of success that he's had. You know, if you call it a success to attain the office of the presidency, but yeah, I think it is a backlash, and I think though nobody will admit it, it's a sort of a racist backlash. You have a Trump who lies 18,000 times. I think Obama was a very constructive president, and Trump is a destructive president. You know, Obama put in place environmental protections and healthcare protections and you know, many different things, and Trump just tears them apart.
Oh. I want to get back to the protests a little bit, because what happened in Minneapolis has now kind of turned into like a national movement that with no end in sight. It seems like the frustration and the anger among the American people is just much stronger than we ever thought. So I guess my question is how you feel about those protests, that righteous anger, and where they can go, perhaps.
You know, at this point, it's about more than George Floyd. You know, it's about the culmination of injustice, but it's also about COVID. People have been isolating it at home. You know, it's about income inequity. It's about racism. There's a whole host of inputs to these protests. And I heard kind of a chilling story today on public radio. There was a family with a Black Lives Matters lawn sign. Some sort of white supremacist left them a note. And the note said, look, take down this sign or we're going to burn your house down.
Oh my God.
Oh. I mean, to me, that's just like unbelievable and terrible, you know, but there are people from, you know, even if they're within our state, there are people down here who are using this terrible tragedy to further their own political.
But otherwise, you know, ask more bluntly, you're with the basic issues of the protest movements and yes. with their complaints.
With the Minnesota Attorney General's office investigating now and taking control of the case, I think that they'll do justice with this particular case, you know, but we also have to make sure these cases don't happen again too. So there's going to be, has to be some systematic changes that take place. But the protests now are more than just about George Floyd. They're about, you know, inequity and injustice overall. So yeah, I don't see them stopping very soon, actually.
All right.
So thank you so much.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen, Torben.
Good to see you.
Thanks so much. It was so nice to talk to you.
Okay, take care, Torben. Bye.
Das war unser Gespräch mit Torben Kiese. Eltern stammen aus Deutschland. Deutsch hat er nur, so hat er ja gesagt, gelernt, bis er 3 Jahre alt war. Danach ist das einfach, hat sich das ins Nichts aufgelöst. Insofern mussten wir natürlich mit ihm auf Englisch sprechen. Zur Einordnung des Themas kann man viele Dinge hinzufügen. Ich würde gerne auf eins hinweisen, dass es eben nicht nur um Einzelfälle geht und die dann eben als Einzelfälle in der, alle paar Tage durch Videoaufnahmen auf Social Media oder so dann hochpoppen, sondern es ist wirklich eine statistisch auffällige Problematik, die das ganze Land betrifft. Es gibt die Webseite Mapping Police Violence, also auf Deutsch ganz einfach übersetzt, da versucht man die Gewalt, die die Polizei ausübt, und wir reden hier von tödlicher Gewalt, dass man die einfach mal auf Landkarten umlegt, um zu zeigen, wo die Schwerpunkte sind und was vielleicht die Gründe sein können, warum es in bestimmten Gegenden so stark ist. Fangen wir also mal an mit ein paar Zahlen. Wir wollen euch jetzt nicht überfordern. Ihr könnt gerne auf die Webseite gehen, Mapping Police Violence. Die Zahl für 2019. Die Polizei hat nach dieser Statistik 1099 Amerikaner umgebracht. Von diesen 1099 Toten waren 24% schwarze Menschen. Das muss man aber im Zusammenhang sehen. Nur 13% der amerikanischen Bevölkerung sind Afroamerikaner. Das heißt also, ein fast doppelt so hoher Anteil an den Todesopfern. Des Weiteren sind, wenn es darum geht, dass hier nicht bewaffnete, also wirklich nicht keine Bedrohung auslösende Menschen von der Polizei umgebracht werden, dann kann man erkennen anhand der Statistik, dass schwarze Amerikaner davon häufiger betroffen sind als weiße Amerikaner. Man könnte also annehmen, dass der eingebaute Respekt, den weiße Polizisten vor weißen Amerikanern haben, ziemlich groß ist und dass der fehlende Respekt dazu führt, dass sie einfach zur Schusswaffe greifen. Oder, wie im jüngsten Fall, ersticken. Es gibt Unterschiede in den Regionen, da müssen wir jetzt nicht genau drauf eingehen. Es gibt aber eine Auffälligkeit, dass offensichtlich in den Bundesstaaten, in denen die Waffengesetze am laxesten sind und also auch der Bevölkerungsanteil, der Waffen besitzt, am höchsten ist, dass dort auch die Aktivität der Polizei am heftigsten und am brutalsten ist. Meine Schlussfolgerung daraus wäre, obwohl das Datenmaterial ja noch relativ dünn ist, wahrscheinlich fühlen sich Polizisten in solchen Bundesstaaten auch stärker bedroht. Das heißt aber nicht, dass sie auf der Seite derjenigen stehen, die, anderes Thema, aber ähnlich gelagert, die für gesetzliche Reformen sorgen würden, um Waffenbesitz einzuschränken. Sebastian, was kannst du mit solchen Daten anfangen? Und wenn du dich in deiner täglichen Arbeit, in der du ja jetzt auch immer wieder gefordert bist, alles Mögliche einzuordnen, was gerade passiert. Was kannst du mit solchen Daten anfangen?
Ich muss jetzt an Chicago denken, was ja immer so das Musterbeispiel ist für Polizeigewalt, wo ja auch Donald Trump, und das passt ja auch zu seiner jüngsten Reaktion, das Militär zu schicken, wo er schon bei seiner Amtseinführung gesagt hat oder versprochen hat, dass er da also mit harter Hand aufräumen will. Und ich glaube, an Orten wie Chicago, da kommen halt so Sachen zusammen wie diese Wohnsegregierung, die historische, von der wir vorhin gesprochen haben, die also nicht zufällig entstanden ist, sondern die eben systematisch auch politisch gewollt und politisch erzeugt worden ist, dass die eben zu diesen Zuständen geführt haben, dass Wohnviertel entstanden sind, wo von vornherein der wirtschaftliche Druck so groß ist, dass es soziale Mobilität praktisch nicht geben kann, dass Wohnviertel geschaffen worden sind, denen auch keine Ressourcen zur Verfügung standen, was Bildung, bezahlbare Güter und Dienstleistungen anbetrifft, denen die Neigung zur Kriminalität unausweichlich ist, weil oft der Drogenhandel das einzige Geschäft ist, wie die Leute da, das den Leuten noch zur Verfügung steht und wie die Leute noch überleben können. Und dann ist es dann in Chicago, es gab ja diesen wunderbaren Film von Spike Lee, das er ja als Musical aufgezeichnet hat. Der hieß Chirac, wo der Titel schon darauf hinweist, dass auf seine unterliegende These, dass in Chicago in der Zeit des Irak-Konfliktes mehr Leute umgekommen sind als amerikanische Soldaten in Irak, und wo er eben mit diesen sozialen Umständen, über die ich gerade gesprochen habe, in Verbindung bringt mit der Verfügbarkeit von Schusswaffen, wo zwar in Illinois, wo Chicago ist, der Schusswaffenzugang eingeschränkt und reglementiert ist, aber man nur eine Dreiviertelstunde über die Staatsgrenzen nach Indiana fahren muss und wo man sich also ohne auch nur einen Ausweis vorzeigen muss, bestens eindecken kann. Aber jetzt, um nochmal zur Polizeigewalt zu kommen, da ist dann immer die Frage, was sozusagen die Henne ist und was das Ei ist. Ja, die Polizei wird immer sagen, dass ihre Gewalttätigkeit und ihr martialisches Vorgehen eine Reaktion darauf ist, auf die sozusagen Gewaltbereitschaft und auf die Bewaffnung auch in diesen Wohngebieten. Und das wäre dann auch ein Argument, was Donald Trump bringen würde, während Bürgerrechtler oder Leute wie Coates sagen würden, es ist eben umgekehrt, ne, dass also quasi das ganze Konstrukt von diesen Ghettos und von diesen Wohngebieten der armen schwarzen Bevölkerung irgendwie Ausweglosigkeit ist und dass das quasi sowas wirklich wie große Gefängnisse sind, wo die Polizei, das ist ja so ein Lieblingszitat, wo die Polizei nicht da ist, um sozusagen die Bürger zu beschützen, sondern wo die Polizei so eine Art Besatzungsmacht ist und als Besatzungsmacht auch agiert. Und das passt ja auch mit dieser Militarisierung der Polizei gerade in den vergangenen 15, 20 Jahren zusammen und auch mit dem, was wir da in Minneapolis jetzt gesehen haben wieder.
Wollen wir nochmal versuchen, ein bisschen zu gruppieren. Also über die soziale Situation vieler schwarzer Amerikaner, nicht alle, aber viele hast du gerade gesprochen. Der Versuch nach den Reformen in den 60er Jahren durch bestimmte politische Eingriffe, die das Verhältnis zwischen Schwarz und Weiß in Amerika zu normalisieren, hatte verschiedene Elemente. Dazu gehörte, es musste in vielen Bundesstaaten erst nochmal die Gesetzgebung geändert werden, weil die hatten zum Beispiel Gesetze, wonach weiße und schwarze Amerikaner nicht heiraten durften. Es mussten Schulen geöffnet werden, damit Schwarze die Chance hatten, dorthin zu kommen. Es musste das Wahlrecht aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass Schwarze sich beteiligen konnten an der politischen Arbeit. Und es gab etwas, was die Amerikaner Affirmative Action genannt haben. Das heißt, sie haben ein starkes Gewicht darauf gelegt, zu schauen, dass man bewusst oder unbewusst möglichst nicht dann, wenn es um öffentliche Entscheidungen geht, gegen Minderheiten diskriminiert. Das hat im Laufe der Zeit bestimmte Ergebnisse gehabt, aber sicherlich keinen grundlegenden Wandel. Die auffälligsten Entwicklungen sind sicherlich, dass es durchaus Gegenden gibt, in denen eine schwarze Mittelschicht existiert, in Städten wie Atlanta oder in Teilen auch in Philadelphia, Baltimore und in anderen Gegenden. Aber dass es im Sport sichtbare Vertreter dieser schwarzen Kultur gibt, in der Musik, in der Popmusik, auch das hat in den 60er Jahren ja dann sehr stark zugenommen. Insgesamt, wenn es um das soziale Fundament geht, muss man natürlich sagen, so viel Wirkungsvolles ist nicht passiert. Das ist die soziale Situation. Die Arbeit der Polizei ist ein Thema und deren Missbrauch von Macht ist eins. Und natürlich darf man nie vergessen, wie dann auch noch in anderen Bereichen diskriminiert wird. Also die Justiz selber, die eine unglaubliche Menge an schwarzen Amerikanern einknastet, ist Teil des Problems. Aber es geht sogar so weit, dass in der medizinischen Versorgung schwarzer Amerikaner deutliche Lücken existieren und dass sie als Menschen zweiter Klasse oft sogar einem Arzt gegenüber sitzen, der gar nicht versteht, um was es geht. Wir haben also eine komplexe Situation, wo an vielen verschiedenen Punkten die Diskriminierung immer wieder neu greift und wo schwarze Amerikaner quasi alltäglich daran erinnert werden, was sie hier in diesem Land gelten oder eben auch nicht. Mir persönlich, weil jetzt auch das der aktuelle Fall ist, sitzt natürlich so ein bisschen die Brutalität der Polizei immer so wie eine Krähe auf den Schultern, die hackt auf mir rum. Unter anderem, weil ich vor 30 Jahren ein Buch geschrieben habe über die New Yorker Polizei und da das Gefühl hatte, man müsste die eigentlich toll finden und loben, wovon ich auch schon ein bisschen abgerückt bin. Aber auch, weil es immer wieder die Frage sich doch stellt, wie sieht diese Polizei sich da oder wie sehen Polizisten sich da, vor allen Dingen weiße Polizisten. Und ich glaube, du hast ja auch in einer deiner Videoschalten hast du ja auch ein bisschen über die Polizei gesprochen.
Man fragt sich natürlich jetzt gerade hier in New York, wir haben zwar jetzt nicht den George Floyd-Fall, aber wir hatten, als Eric Garner gestorben ist.
2014 war das, also vor fast 6 Jahren.
da hatten wir eben einen Fall, der also dem Tod von George Floyd also auf wirklich unheimliche Art und Weise gleich war oder ähnlich war, wo also auch ein schwarzer Mann, der wegen einem Bagatelldelikt verhaftet werden sollte, im Prinzip mit dem Gesicht nach unten auf dem Asphalt von Polizisten, die auf ihm saßen, erstickt worden ist und der genau die gleichen Worte gesprochen hat wie George Floyd, I can't breathe. Das waren auch seine letzten Worte. Also das alles nur, um zu sagen, dass wir hier in New York also auch ein riesiges Problem mit Polizeigewalt haben, obwohl wir uns ja als liberale und weltoffene und Multikulti-Stadt begreifen. Genau wie mit dem Problem, was ich vorher angesprochen habe, der Wohnsegregation. Das ist also, wenn man sich da die Karten von New York anschaut, ist es also auch frappierend, wie stark da die Rassen also geografisch auch noch immer getrennt worden sind. Und jetzt fragt man sich natürlich, wir haben einen liberalen Bürgermeister, der 2012 ins Amt gewählt worden ist, der auch ganz explizit mit der Agenda angetreten ist, die Beziehungen zwischen der Polizei und der Bevölkerung zu verbessern. Nicht zuletzt, weil er auch mit einer Afroamerikanerin verheiratet ist und weil er auch einen schwarzen Sohn hat, der auch zu der gefährdeten Bevölkerung gehört. Und man fragt sich jetzt beinahe 8 Jahre später, warum es trotzdem nicht besser geworden ist. Und eine Theorie dazu, und darauf sprichst du jetzt gerade dazu an, ist, dass das Polizeikorps hier wie in anderen amerikanischen Städten eben sehr sozusagen abgeschottet und autark ist. Das ist so ein Generationenberuf ist hier in den USA. Der Großvater war Polizist, der Vater war Polizist, wo so ein Wertekanon und so ein Verhaltenskanon einfach immer weitergegeben wird. Und das sozusagen auch in einer Stadt wie New York mit 36.000 Polizisten, die sozusagen jegliche offizielle Politik sabotieren können. Wenn die nicht wollen, dann machen sie das einfach nicht. Und dass es da eben ganz schwierig ist, mit Reformen auch weiterzukommen. Und das ist ein Problem, was sicherlich in vielen was es in vielen Städten gibt. Es gibt übrigens ein positives Beispiel, wo in South Central Los Angeles, was ja in den 80er und 90er Jahren der Hotspot war, wo ja eben dieser berühmte Film Boys in the Hood über die Polizeigewalt in South Central rauskam, wo eben auch die viele der berühmten Hip-Hopper herkamen, unter anderem NWA mit dem Song Fuck the Police, die auf diese Zustände angesprochen haben, aber da ist es wirklich gelungen, durch Deeskalation und durch smartes Policing eine neue Situation zu schaffen. Also es gibt auch Orte in den USA, wo es besser wird, also um nicht nur pessimistisch zu sein. Ja.
Ja, und mir fällt aber noch eins ein, also im Rückblick, wir hatten bisher in der Geschichte von New York einen schwarzen Bürgermeister, David Dinkins. Und als der amtierte, gab es auch enorme Spannungen und die führten dann dazu, dass die weißen Polizisten eigentlich versuchten, offen zu rebellieren gegen den schwarzen Bürgermeister, der ihnen offensichtlich nicht passte. Und dieser schwarze Bürgermeister hatte auch noch einen schwarzen Police Commissioner aus Houston eingekauft, der im Übrigen, was oft vergessen wird, weil danach kam dann Rudy Giuliani, und tat so, als wäre er der große Aufräumer in der Stadt, was natürlich eigentlich nur Geschwätz ist. In der Zeit von Dinkins wurden die wichtigsten Weichen gestellt, um dann die hohe Kriminalität in den Griff zu kriegen, die eben auch sich darin äußerte, dass es über 2000 Morde im Jahr gab. Die Arbeit der Polizei ist seitdem eine andere, und zwar, weil man mit klugeren Gedanken an die Fragen herangegangen ist, um die es damals ging. Wie sollte eine Polizei sich engagieren und wie sollte sie auftreten? Und es hat nicht was damit zu tun, wie dann später unter Bloomberg praktiziert wurde, dass man möglichst viele Schwarze irgendwie mal kurz stoppen und kontrollieren sollte, sondern es hat was damit zu tun, wie vertrauensbildend eine Polizei auftritt und wie sie mit den Schwächsten in der Gemeinschaft umgeht. Das nur als kleiner Rückblick auf eine Geschichte. Wenn man hier lang genug lebt, dann hat man natürlich auch das noch in Erinnerung. Und manche dieser Figuren geistern ja immer noch rum. Giuliani ist heute ein Kumpan der Mafia-Organisation Trump Inc. Ich habe mich natürlich auch deshalb mit solchen Dingen beschäftigt, weil wir hatten in New York vor gar nicht so langer Zeit den Fall eines NBA-Profis aus der Schweiz, der heißt Thabo Sefolosha. Und der wurde im April 2015, nachdem es zu einer Messerstecherei in einem Nachtclub gekommen war in Manhattan, wo er nichts mit zu tun hatte, aber er war auch in dem Lokal. Und alle wurden dann von der Polizei rausgeschoben und bekamen gesagt, sie sollen nach Hause gehen. Kam es zu einem Zwischenfall zwischen Sefolosha, diesem riesengroßen, schlanken, schwarzen Basketballer, und nicht besonders großen Polizisten. Und das führte dazu, dass die Polizisten Sefolosha zusammengeknüppelt haben, dass der verletzt wurde, dass er verhaftet wurde und mit 4 Anklagepunkten belegt wurde, nach dem Motto, vierfach hält besser, um ihm im Nachhinein, als klar wurde, es handelt sich um einen relativ berühmten NBA-Profi, um ihm im Nachhinein ja komplett in die Defensive zu drücken. Und Sefolosha war so mutig und so selbstbewusst und hat den Prozess auf sich zukommen lassen, hat sich extrem gut verteidigt und wurde freigesprochen. Warum erwähne ich das? Eigentlich, weil mir aufgefallen ist, als ich diese Polizisten, die als Zeugen dort auftraten und natürlich gelogen haben, was die Balken biegen, unter Eid, als ich die gesehen habe. Das waren aufgepumpte, vermutlich Anabolika nehmende Polizisten, die natürlich im Verdacht stehen, dass sie unter anderem wegen dieser Art von Selbstmedikation auch nicht besonders stabil in ihrer Persönlichkeitsentwicklung sind. Und das sollte man nie vergessen. Also da werden junge Leute, die sind oft Anfang 20, in Situationen reingestellt, die sie gar nicht beherrschen können. Und weil sie noch glauben, sie müssten sich auch noch muskulär möglichst weiterentwickeln, sogar gegen amerikanische Gesetze verstoßen und Anabolika nehmen. Das ist ein Bereich, der wird oft nicht weiter verfolgt. Ist vielleicht auch in der Frage, was ist im Moment akut am wichtigsten, nicht unbedingt interessant, wollte ich nur kurz reinwerfen. Du hast jetzt vieles zu dem Thema gemacht für deine Auftraggeber in Deutschland. Was ist für dich am wichtigsten, wenn es darum geht, die letzten Tage, Wochen zusammenzufassen?
Puh, das ist eine gute Frage. Also,
ist es zu früh, wie zu stellen?
Bemerkenswert ist ja, dass eben so Stimmen wie Ta-Nehisi Coates und andere Leute dieser Generation von schwarzen Intellektuellen, unter anderem auch Michelle Alexander, die da ganz wichtig ist, über die wir noch sprechen können, die eben seit Jahren sagen, dass die unbewältigte Rassenfrage, ist auch so ein komisches Wort, das hat so komische Konnotationen, aber das Diskriminierungsproblem in Amerika, dass Amerika eben nie wirklich angegangen ist, nie wirklich geschafft hat, da überhaupt einen Dialog drüber zu führen und da wirklich in vielerlei Hinsicht stillsteht, dass Amerika jetzt in dieser Lage, wo so viele Sachen zusammenkommen, die Pandemie, die Trump-Präsidentschaft, diese Instabilität, wo Amerika jetzt scheinbar wirklich über dieses Problem quasi stolpert und wo die ganze Gesellschaft und das ganze Land jetzt an dieser Frage zerbricht und auseinanderfliegt und sich das jetzt eben rächt, dass dieses Land das einfach nicht geschafft hat, mit diesem Thema umzugehen. Cornel West, der andere wichtige Bürgerrechtler dieser letzten Jahre, der hat es ja in einem CNN-Interview gesagt, als die Proteste im ganzen Land explodiert sind, hat er ja gesagt, was wir da jetzt sehen, das ist Amerika als gescheitertes soziales Experiment. Und das muss man wirklich so sehen. Und Amerika sieht sich das jetzt an mit Angst und Schrecken und weiß eigentlich gar nicht, wie ihm geschieht. Ne?
Naja, die für mich jetzt so eine Essenz ist, dass ein Land, das darauf aufgebaut ist, möglichst natürliche Ressourcen, aber auch menschliche Ressourcen auszubeuten. Und zwar ohne großes Hinsehen. Statt in die Schwachen der Gesellschaft so zu investieren, dass sie stärker werden und bei der Organisation und bei der Entwicklung einer Gesellschaft helfen können. Dass das eben ein Experiment sein kann, das irgendwann an diesen Punkt kommt, wo die Haut, wo die Muskeln und alles ist schon runtergerieben und es bleiben nur noch die Knochen und die sind dabei auseinanderzubrechen und wir werden Zeugen, wie das passiert. Aber ob das wirklich so weitergeht, weiß ich nicht. Du hattest einen Namen erwähnt, eine Dame, die du vielleicht noch ein bisschen genauer vorstellen wolltest. Kannst du die noch einordnen?
Ja, es ist Michelle Alexander und ihr Werk, das ist ja wirklich parallel auch ein bisschen zu Ta-Nehisi Coates. Das ist eine Soziologin, ich glaube von der Columbia University, und die hat ein sehr viel beachtetes Buch geschrieben vor ungefähr 10 Jahren. Das hieß The New Jim Crow, wo es eben speziell um das amerikanische Strafrechtssystem geht und aus der Perspektive vor allen Dingen männlicher, schwarzer Jugendlicher, die eben in diesen Wohnvierteln aufwachsen, über die wir gesprochen haben, die keine Ressourcen haben, die ohne Perspektive aufwachsen und wo ihre Optionen eben, außer wenn sie es wirklich schaffen, mit einem irrsinnigen Maß an Eigeninitiative und Energie da auszubrechen, im Grunde genommen zum irrsinnig hohen Prozentsatz entweder in Gangs landen und im Gefängnis landen oder eben sterben. Ich glaube, eine der schockierendsten Zahlen, mit denen sie gekommen ist, ist, dass in Amerika mehr Afroamerikaner inhaftiert sind und in den Gefängnissen stecken, als jemals in den USA Sklaven waren. Ja, und ihr Ausdruck, The New Jim Crow, beschreibt ja das Jim Crow-System, was die Rassenbeziehungen im Süden bis in die 60er Jahre beschreibt, eben mit ständiger Rassentrennung, mit ständiger Unterdrückung der afroamerikanischen Bevölkerung. Und ihr Argument ist eigentlich, dass wir also immer noch in einem Amerika leben, wo die afroamerikanische Bevölkerung oder die Mehrheit der afroamerikanischen Bevölkerung eine permanente Unterschicht bildet, aus der sie gar nicht ausbrechen kann.
Ja, lass mich noch kurz sagen, weil wir sind inzwischen längst daran gewöhnt, diesen Ausdruck Jim Crow zu benutzen, also auch als Kurzwort, und wir verstehen darunter eben diesen Teil der amerikanischen Geschichte, der sich hauptsächlich in der Zeit nach dem Bürgerkrieg, nachdem eigentlich die Sklaverei abgeschafft wurde, oder nicht eigentlich, offiziell die Sklaverei abgeschafft wurde, aber trotzdem im Süden jede Menge Bestrebungen weitergelaufen sind, um den Ist-Zustand möglichst nicht zu verändern. Also auf dem Papier wurden schwarze ehemalige Sklaven Staatsbürger, theoretisch mit den gleichen Rechten, aber dann wurden halt auch Gesetze, auch auf dem Papier natürlich, wurden Gesetze erlassen und von den Südstaaten Richtern so angewendet, die genau diesen Gedanken, die sind Menschen zweiter Klasse, die werden aussortiert, umzusetzen. Und da ist dieser Begriff Jim Crow, von dem man nicht ganz genau weiß, wo er herkommt, also eine Figur namens Jim Crow, vermutlich eher eine Kunstfigur. Diese Kunstfigur wurde sozusagen zum Ersatzbegriff für das also heute noch kein anderes Wort gefunden worden ist. Ein Beispiel auch dafür, wie man sich sprachlich mitunter sehr schwer tut, also nur als Beispiel, wenn wir, ob auf Deutsch oder auf Englisch, das Wort Rasse oder Race benutzen, da sind wir schon auf ganz dünnem Eis, weil, wie Toni Morrison das immer wieder betont hat, und ich fand das also auch sehr erhellend, es handelt sich bei diesem Begriff und bei diesem Denkschema um eine Konstruktion aus der Soziologie. Es handelt sich nicht um irgendeinen biologischen Tatbestand. Wir sind alle, wenn man überhaupt von Rassen sprechen möchte, eine Rasse. Und alles andere in der Unterteilung, zum Beispiel nach dem Charakter der Hautfarbe oder der Herkunft, ist der Versuch, eine soziale Realität zu schaffen, zum Beispiel dann die Stärkeren, die Weißen, erheben und auf andere heruntergucken.
Das ist ja auch wieder so eine interessante Diskussion. Ta-Nehisi Coates, der weist auch immer wieder darauf hin, dass Rasse ja eine weiße Erfindung ist. Ne? Das ist das, um sozusagen die eigene Macht zu etablieren und zu untermauern und zu unterfüttern. Aber was dann in den Diskussionen in Amerika auch immer so kompliziert ist. Also ich glaube, wir merken das ja beide, wenn wir jetzt für ein deutsches Publikum schreiben, da darf man ja eigentlich den Begriff Rasse gar nicht benutzen, weil der so aufgeladen ist. Während hier in den USA eigentlich relativ klar ist, dass man mit, wenn man den Begriff Race benutzt, man nicht sozusagen auf eine biologische Tatsache verweist, sondern auf eine soziale Tatsache. Und das ging mir eigentlich auch so vor 20 Jahren noch, dass man so als so naiver Deutscher, der sich selber für aufgeklärt und für liberal hält, so sagt, ach ja, Hautfarbe ist für mich doch gar kein Problem, sehe ich gar nicht. Worüber redet ihr eigentlich? Und natürlich sind wir alle gleichberechtigt und so weiter und so fort. Und je länger man hier lebt, umso mehr merkt man erstens seine eigenen blinden Flecken und zweitens dass man eben auch an diesen Begrifflichkeiten nicht vorbeikommt, dass eben die biologische Tatsache, selbst wenn man sozusagen begreift und versteht, dass es Rasse als biologische Tatsache nicht gibt und das auch verinnerlicht hat, gibt es Rasse als sozusagen soziales und soziologisches Phänomen natürlich sehr wohl und ist natürlich eins der größten und tiefgreifendsten Probleme der amerikanischen Gesellschaft. Und da muss man dann immer differenzieren, worüber man spricht, ne?
Ich glaube, im Alltag ist es nicht ganz einfach, aber mir fällt auf, in diesen Tagen wird ja, und ich greife jetzt mal ein Beispiel auf, also gestern war der große Instagram Schwarze Quadrate-Tag, wo sehr viele Leute aus der Hilflosigkeit heraus dokumentieren wollten, dass sie Sympathie empfinden für Black Lives Matter. Und irgendjemand hat die Idee gehabt, das kann man ja jetzt, indem man so eine schwarze Tafel auf seinem Instagram-Account rausbringt, also wo man einfach nur nichts sagt, sprachlos bleibt, aber trotzdem versucht, irgendeine Aussage zu treffen. Das wurde auch stark kritisiert, unter anderem auch von Afroamerikanern, weil wir haben immer wieder ein ähnliches Problem. Wir haben die Diskriminierung und den Machtmissbrauch gegenüber Minderheiten, die sich dann gelegentlich auch wehren. Wir haben also, und dann haben wir das, was die Weißen dann in diesen Situationen selber auch mit einbringen möchten, zum Beispiel aus Sympathie oder Solidarität. Gleichzeitig entwickeln sich dann die Diskussionen rundherum immer in eine Richtung, die möglicherweise wegführt von dem eigentlichen Problem. Weil sich die dann sehr starken sozialen Kräfte von Weißen gemachte Medien, Fernsehen, von im Sport, wo die Ligen zwar mit schwarzen Spielern bestückt sind, aber von weißen Managern geführt werden, überall erkennt man, wie dann dieses Thema quasi immer wieder woanders hingeschoben wird. Und man muss sich dann als, finde ich, Journalist, der mit Worten umgeht, immer auch fragen, was ist das für eine Sprache, mit der ich groß geworden bin und wie benutze ich die? Das hat aber ein Problem, wenn ich Sachverhalte beschreiben will, wie zum Beispiel, was ich jetzt mit dem Begriff Rassentrennung meine, dann müsste ich entweder ein neues Wort selber erfinden, was keiner versteht, oder ich müsste irgendwie rumlavieren, um dieses Wort nicht zu benutzen. Das ist nicht einfach, aber ich denke manchmal, unser Beitrag aus unserer Perspektive könnte sein, mehr darüber zu reflektieren, wie wir zum Beispiel sprachlich mit diesem Themenkomplex umgehen und möglicherweise dort eine fortschrittliche Linie finden. Ich habe keinen konkreten Vorschlag, aber ich bringe es mal so auf.
Ja. Mir fällt jetzt bei diesem ganzen Problemkomplex, den du ansprichst, mir fällt natürlich noch dieser Amy Cooper-Fall ein, über den wir ja noch gar nicht gesprochen haben, der eigentlich so unterstreicht, wie schwierig es das eben auch ist, sich als Weißer dazu positionieren und eben auch als was man hier als Ally bezeichnet, da irgendwie einzubringen.
Aber dann lass uns mal noch kurz sagen, um was es da ging.
Ja, genau. Amy Cooper, das war ja dieser Fall im Central Park, der ja bizarrerweise am selben Tag passiert ist, an dem George Floyd gestorben ist. Und das war also eine weiße Frau, die mit dem Hund im Central Park spazieren gegangen ist und die sich von einem schwarzen Mann, der war Hobbyornithologe, der war da, um Vögel zu beobachten, und sie hat sich also aus irgendwelchen Gründen von ihm bedroht gefühlt. Und
er hat ihr gesagt, weil sie hatte den Hund nicht an der Leine, was aber im Central Park Pflicht ist. Er hat ihr also gesagt, es wäre ganz gut, weil unter anderem ja auch Hunde und andere Tiere die Vögel vielleicht bedrohen oder so. Ja, und daraus entwickelte sich dann mehr.
Da entwickelte sich dann eine Auseinandersetzung und sie rief dann, sie also als erstes drohte sie ihm, hat sie gesagt, ich rufe jetzt die Polizei an und sage der Polizei, dass mich ein afroamerikanischer Mann bedroht ist. Und das ist eben ganz ganz wichtig. Sie hat nicht einfach nur gesagt, ich rufe die Polizei, und dann hat sie eben dann hat sie die Polizei angerufen und hat genau das getan. Und kann man natürlich als Außenstehende sagen, naja Gott, ist ja nichts passiert, die Polizei ist gekommen und hat gesagt, war ja nichts und ist wieder von dannen gezogen. Aber trotzdem hat dieser Vorfall auf Video gerade die Afroamerikaner im ganzen Land geschockt und gerade in dem Zusammenhang von George Floyd, weil natürlich jeder Afroamerikaner weiß, dass wenn eine weiße Frau die Polizei anruft und sagt, ein Afroamerikaner bedroht mich, ist das ein potenzielles Todesurteil.
And there is a man, African American, he has a bicycle helmet. He is recording me and threatening me and my dog. There is an African American man, I am in Central Park. He is recording me and threatening myself and my dog. And my
Ja, das kann also in den USA ganz schnell ganz schief gehen. Und warum ich jetzt dran gedacht habe, weil das in der Diskussion nachher auch sehr drum ging, dass diese Amy Cooper sich selber als aufgeklärt begriffen hat, als gute Liberale. Sie wählt Demokraten. Sie glaubt von sich und ist davon wahrscheinlich auch überzeugt, dass sie keine Rassistin ist. Und dann haben aber schwarze Kommentatoren eben darauf hingewiesen, dass sie also trotzdem dieses Arsenal bereit hat, was eben tief sitzt, dass sie weiß, sie kann jederzeit diesen allgegenwärtigen Rassismus instrumentalisieren. Und sie hat den also so tief internalisiert, dass der in so einer Situation automatisch da ist.
Ja, also wir reden ja oft dann von White Privilege. Also das ist irgendwie internalisiert, also das steckt dann in den Köpfen drin. Ich bin weiß, du bist schwarz, ich bin wie auch immer im sozialen Statussystem stehe ich höher, du stehst niedriger und ich kann jetzt auf bestimmte Tasten drücken im sozialen Raum und damit auch Ergebnisse erzielen. Wobei dann also die Frage bei diesem Cooper-Fall ist, machst du dir über die Konsequenzen überhaupt Gedanken oder nicht? Und das ist natürlich etwas, was auch wiederum, wenn es darum geht, dass weiße Amerika und natürlich auch uns als hier in Amerika lebende Weiße, womit wir uns beschäftigen müssen, mit der Frage, was ist in uns im Grunde schon alles eingesickert, wo wir mit Klischees und solchen White Privilege und White Supremacy Gedanken kokettieren, ohne da groß drüber nachzudenken. Sprache habe ich schon mal erwähnt, das ist man ja als Journalist auch gewöhnt, dass man möglichst über das nachdenkt, was man formuliert, aber auch, das geht ja weiter, das betrifft ja nicht nur die artikulierte Sprache, das ist ja manchmal auch Körpersprache oder das ist Verhalten, wie es auch immer auch sein mag. Also wenn ich etwas für mich jetzt nochmal neu und wiederholt rausziehe, ist ja die Ermahnung, sich selbst wieder zu befragen, was ist in deinem Kopf los, wie gehst du mit dem Thema um, selbst wenn du nicht konkret in der Situation betroffen bist. Ich kann aber eine Episode schildern, da gibt es keine Schwarzen in diesem Fall. Ich werde nachts im Auto fahrend vor ein paar Jahren von einem Polizisten angehalten und neben mir sitzt ein Besucher, ein deutscher Freund. Und ich werde ganz normal Verkehrskontrolle nach meinem Ausweis gefragt. Und mein Freund aus Deutschland denkt, er müsste sich eventuell auch ausweisen. Und ich habe aber nicht die Chance, ihm jetzt wirklich alles genau zu erklären, wie wir uns hier zu verhalten haben. Jedenfalls sagt der Polizist ins Fenster rein zu meinem Mitfahrer, don't do this, this makes us nervous. Und der versteht das auch nicht so gleich. Weil natürlich, dieser Polizist denkt, eventuell holt er jetzt eine Waffe raus. Ich bin dann also trotzdem irgendwie in der Lage gewesen, weil ich konnte jetzt auch nicht auf Deutsch sagen, um die Situation nicht zu eskalieren. Also wir sind da so gerade durchgekommen, so nach dem Motto, ich habe dem Polizisten dann erklärt, der versteht das hier nicht und so weiter. Und wir kamen also heil davon. Das ist eine der prickelsten Situationen, die ich je erlebt habe, dass wie aus einer ganz normalen Verkehrskontrolle etwas entstehen kann, was jederzeit explosiv wird, nur weil man sich auf eine Weise verhält, wo man denkt, man spielt gut mit und macht dann trotzdem einen Fehler. Hast du mit der Polizei Erfahrung?
Ja, habe ich auch. Das ist eine andere Geschichte. Das hat jetzt nicht so viel mit Rasse zu tun gehabt. Aber die Episode, die mir jetzt so in den Sinn kam, wo es darum geht, wie viel man da zu lernen hat, auch gerade wenn man nicht in den USA aufgewachsen ist, wo ja, wenn man hier aufgewachsen ist, man von vornherein und von klein auf eben für diese Dinge sensibilisiert ist und wir in Deutschland aus der Distanz da doch irgendwie naiv sind. Ne? Also ich bin, als ich hier nach Harlem gezogen bin, vor rund 15 Jahren. Und da hatte ich eben so dieses Selbstverständliche, ich bin ja sozusagen ein aufgeklärter, weißer Liberaler, so nach dem Motto, ja, wo ist eigentlich das Problem? Ne? Und dadurch, dass ich eben sage, ich habe keine Angst, habe ich eben auch schon gezeigt, dass ich keine Vorurteile habe. Ja, und außerdem finde ich irgendwie Jazz und Hip-Hop toll. Also und dann war damals, das war 2006, da ist Sean Bell erschossen worden. Ich weiß nicht, ob du dich an den Vorfall erinnerst. Das war also ein prominenter Fall von Polizeigewalt in Queens. Der hat seine Junggesellenfeier in einem Club in Queens gefeiert und kam irgendwann nachts um drei mit seinen Kumpels aus dem Laden raus und da hat ein ganzer Einsatzwagen von Polizisten auf ihn gewartet und die haben ihn, das haben drei Polizisten, haben ihn mit 50 Schüssen, 50 erschossen. Und das war also damals einer der aufsehenerregenden Fälle von Polizeigewalt. Und ich war hier in Harlem und war im St. Nick's Pub. Das war ein Jazz-Pub, das es leider nicht mehr gibt, was hier bei mir um die Ecke ist. Und an dem Abend wurde dann eben natürlich über Sean Bell geredet. Und ich habe dann so irgendwie naiv gesagt, naja, aber hier in Harlem haben wir doch keine Probleme. Und da hat man doch schon lange nichts mehr gehört, ist doch irgendwie. Und dann sagen meine Thekennachbarn haben mir einen Vortrag gehalten und haben gesagt, naja, nur weil nichts in den Schlagzeilen liest, heißt es nicht, dass wir hier kein Problem haben. Und wenn du hier jeden Tag in Harlem rumläufst, hast du kein Problem. Aber wenn wir hier rumlaufen, dann haben wir schon ein Problem und erleben wir das ganz anders. Wir müssen uns ständig über die Schulter gucken, ob wir nicht aus irgendeinem Grund angehalten und schikaniert werden. Und das war für mich so ein Aha-Moment, ja, ab dem mit offeneren Augen so durch die Welt gelaufen bin hier. Ja.
Das zeigt nur, dass man sich eben ja, in einem Land wie diesem, in dem so viel passiert und so vieles passiert, was mit einer ganz normalen deutschen Brille nicht besonders gut zu verstehen ist, dass man da einiges dazulernen kann, wenn man denn hier lebt und mit offenen Augen durch die Gegend marschiert. Wir versuchten ja auch ein bisschen dazu beizutragen mit unserer Podcast-Serie. Also das war jetzt heute ein weiterer Anlauf. Wir machen weiter. Schaltet auch bitte wieder ein und schaut, ob ihr was mitnehmen könnt von dem, was wir euch erzählen können oder worüber wir andere Leute zum Gespräch einladen können. Das wäre es aus meiner Sicht, Sebastian.
Ja, das war sehr viel für eine Stunde, denke ich, ja, zu verdauen, aber es geht weiter.
Ja. Es geht weiter. Okay, macht's gut, ihr alle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.